Guten Morgen. Schön, dass ihr hier mitten in den Herbstferien gekommen seid, nicht weggefahren seid in Urlaub, obwohl das jetzt nicht schlimm, wenn man das tut, aber schön, dass ihr da seid. Und ja, der Gottesdienst nimmt heute noch unerwartete Wendung. Wir werden heute das Abendmahl nach der Predigt einnehmen. Ich hoffe, das ist für euch okay, entgegen des sonstigen Ablaufs. Ja, wir haben ja in dieser Woche zwei Feste oder Festtage gehabt. Einmal den Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag und heute Erntedankfest. Ja, ist ja mal der erste Sonntag im Oktober. Und da hatte ich so den Eindruck, das würde sich doch sehr gut anbieten, und das soll ich auch über das Thema Dankbarkeit eben zu sprechen, wie ihr hinter mir ja auch schon sehen könnt. Und außerdem wird heute auch in diesem Monat das Thema Dankbarkeit in der Kinderkirche betont. Das heißt, wenn ihr Kinder habt, die da hinten jetzt sind, dann könnt ihr am Mittagstisch mit denen über das gleiche Thema reden. Das ist doch zu schön, oder? Toll, Axel. Genau. Gut, mehr als 1000 Gründe zum Danken, und dazu habe ich eine passende Bibelstelle mitgenommen. Da heißt es im Psalm 50, Vers 23, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Amen. So, Tag der Deutschen Einheit. Ich würde sagen, für die Jüngeren unter uns ein eher langweiliger Feiertag, sagen wir mal so, oder? Ich weiß ja nicht, also klar, man freut sich, dass man frei hat. Das ist immer schön an solchen Feiertagen. Aber jetzt der Anlass kommt, glaube ich, nicht so die große Stimmung auf. Ich habe auch so gedacht, ich lief da hier rum und dachte, nirgendwo wird gefeiert. Ne? Deutschland feiert die Wiedervereinigung und niemand feiert. Sondern es ist Totenstille, als hätten wir Totensonntag oder Buß- und Bettag oder irgend sowas. Da merkt man, dass bei uns was nicht so ganz stimmt. Für andere hier, Anwesende vielleicht, ist der Tag ein bisschen bedeutsamer. Darf ich mal fragen, wer in Ostdeutschland groß geworden ist oder da vielleicht schon mal eine Zeit lang gelebt hat? Mal kurz Handzeichen. 1, 2. Okay, 2 nur. Es ist ja auch ein bisschen Ferienzeit. Aber für diese beiden, und wir haben ja hier auch Kinder, die da, wo die Eltern herkommen aus dem Osten, ihr würdet heute hier nicht sitzen können, wenn wir nicht die Einheit erlebt hätten. Ja? Und das ist, man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass unser Volk mal 40 Jahre lang geteilt war. Ich kann nur sagen, als die Wiedervereinigung war, da war ich, also 18 Jahre alt war ich, als die Mauer gefallen ist, 19, als dann die Wiedervereinigung war. Und ich kann eins sagen, es hat mir nichts bedeutet. Ich weiß noch, ich habe Babysitting gemacht, habe auf dem Sofa gelegen und Chips geguckt und wie in Berlin Chips gegessen, wie am Tor, Brandenburger Tor da gefeiert wurde und Böller. Und es hat mir nichts bedeutet. Warum? Weil ich habe ja gemütlich im Westen gelebt, wo wir alle Freiheiten hatten. Und ich weiß noch, ich habe so gedacht, damals so, naja gut, wir Deutschen haben den Zweiten Weltkrieg verursacht. Die Strafe ist, dass wir zwei geteilte Staaten sind. Ist für mich in Ordnung. Und das war im Westen auch so. Da hat, außer ein paar konservative Politiker, hat keiner davon geträumt, dass wir nochmal wieder eine Wiedervereinigung erleben. Sondern es war eigentlich uns irgendwie eher egal. Und das ist natürlich nicht richtig, diese Sichtweise. Erst als ich dann Christ wurde, habe ich erkannt, was für ein Wunder da geschehen ist. Und wenn ich sage, für mich war es egal, wie ich schon sagte, ich habe halt in Freiheit gelebt. Aber die Menschen, die in Ostdeutschland gelebt haben, in der DDR, haben in einer Diktatur gelebt. Und jetzt ist es gerade so, ich lese gerade die Biografie von Theo Lehmann. Das war ein landeskirchlicher Pfarrer, der als Evangelist in der DDR Evangelisation abgehalten hat. Und jetzt bin ich ja selber Pastor. Und wenn ich das dann lese, was der mitgemacht hat, also der Staat war natürlich gegen ihn und wollte ihn loswerden. Und Um dieses Ziel zu erreichen, also ihr kennt ja noch den Geheimdienst, die Staatssicherheit. Um dieses Ziel zu erreichen, sollte ich in Sittlichkeitsdelikte verwickelt werden, des Diebstahls verdächtigt werden, mit durchgeführten Straftaten konfrontiert und dadurch zum Mitwisser gemacht werden. In meiner Umgebung sollten raudihafte Handlungen stattfinden. Elke, seine Frau, sollte zu ehewidrigen Handlungen angeregt werden. Mit mir sollte zum gleichen Zweck ein weiblicher Investigativer, also ein IM, also jemand, der ihn ausspioniert, in Verbindung gebracht werden. In Telefonanrufen sollte ich mit Gewalt und Schäden an meiner Gesundheit gedroht werden. Man hat ihm, wie gesagt, Ehebruch nachgesagt, also dass er das tun würde, dass er Drogen nehmen würde, dass er selbst mit der Stasi zusammenarbeiten würde, um das ihn da zu diskreditieren. Man hat das so gemacht, dass man in einer Jugendversammlung ein Portemonnaie hat liegen lassen, mit Westgeld drin, und man hat darauf gehofft, dass das jemand dann klaut, damit in ein Kaufhaus des Westens irgendwie geht und wo man dann anhand der Scheine feststellen konnte, aha, das war dann eben einer aus der Jugendgruppe, um dann die seine Arbeiter zu diskreditieren. Sie haben bei einer Veranstaltung Buttersäure ausgegossen, sodass es dann gestunken hat wie nichts Gutes. Also versteht ihr, unter diesen Umständen haben zumindest dieser Pastor, weil er wirklich was bewegt hat und sich auch gegen den Staat ja gewandt hat, aber der hat Menschen zu Jesus wirklich geführt, und unter diesen Umständen musste der seinen Dienst tun. Und ich kann hier in aller Freiheit alles machen und niemand behelligt mich. Und deswegen ist es wichtig, wenn wir hier zum Thema Dankbarkeit reden und gerade diesen Tag hatten der Einheit, dass wir uns daran erinnern, dass das ein Wunder war. Das war ein Wunder Gottes. Das erste Wunder war, dass es eine friedliche Revolution war. Das hätte auch ein riesen Blutvergießen geben können. Ja, Erich Honecker, der damalige Staatschef, wollte eigentlich, dass die Panzer rollen. Und das Krasse ist, was er hier schreibt, sie hatten Anfang der 80er eine Evangelisation in Dresden, und als die zu Ende war, haben die Leute da gesagt, wir möchten das irgendwie weiterführen, das, was wir hier geistig erlebt haben. Wir machen Friedensgebete. Das ist doch in Dresden die Nikolaikirche, ne? Und dann haben da 84 oder wann das war, die Friedensgebete angefangen, und die sind ja nachher immer mehr geworden, und daraus sind nachher auch diese Demonstrationen entstanden. Das heißt, er sagt, ist doch schön der Gedanke, dass die friedliche Revolution durch eine Evangelisation ihren allerersten Anfang gehabt hat. Ja, es ist durch die Friedensgebete geschehen, dass letztlich das DDR-Regime friedlich zugrunde gegangen ist. Das zweite Wunder ist, dass Deutschland sich wieder vereinigen durfte, dass die Russen das mitgemacht haben, ihr dürft wieder zusammenkommen. Das ist ein Wunder. Und man denkt, okay, ja, das ist ein Wunder, aber es ist ein genauso großes Wunder, dass die Briten und die Franzosen gesagt haben, ihr dürft euch wieder vereinigen. Man muss ja dazu sehen, da waren ja gerade erst 40 Jahre Kriegsende gewesen. Deutschland galt immer als ein gefährliches Land. Und viele haben gesagt, ja, ist nicht schön für die Deutschen geteilt zu sein, aber auch nicht schlecht, denn sind sie nicht mehr so gefährlich. Das heißt, die Briten und Franzosen waren überhaupt nicht begeistert davon, als Helmut Kohl ankam und sagte, hier, wir würden gerne Wiedervereinigung haben. Da haben die erstmal Nein gesagt. Von Margaret Thatcher, der damaligen Premierministerin, ist ja der Witz überliefert, dass Helmut Kohl mal gesagt haben soll, als die deutsche Nationalmannschaft gegen England gewonnen hat, also die haben zweimal gegen sie gewonnen, dann sagte Helmut Kohl, wir haben die Briten zweimal in ihrem Nationalsport geschlagen. Da meinte Margaret Thatcher, dafür haben wir die Deutschen zweimal in ihrem Nationalsport geschlagen, nämlich Krieg führen. Versteht ihr? So waren die drauf. Das war, und das kann ich auch verstehen. Und dass die alle gesagt haben, ja, ihr dürft euch wieder vereinigen, ist ein Wunder. Und das dritte Wunder, das nicht zu unterschätzen ist, das muss man sich vorstellen, Helmut Kohl ist hingegangen und gesagt, wir würden uns gerne wieder vereinigen, und wir als vereinigtes Deutschland würden dann gerne in der NATO sein. Das ist ein Wunder, dass dann die Russen gesagt haben, ja, könnt ihr sein. Das ist ja, wird ja heute noch gesagt von einigen Seiten, ja, das ist der Grund, weshalb wir jetzt den Ukraine-Russland-Krieg haben, ja. Aber dass damals das passiert ist, ist ein Wunder. Und die Frage ist, bist du dafür dankbar? Bist du dafür dankbar, dass du jetzt in so einem Deutschland leben darfst? Und es könnte sein, dass hier der eine oder andere sitzt und sagt, es ist mir einfach egal. Und daran möchte ich dich erinnern, es sollte dir nicht egal sein. Gott hat uns als Volk Gnade erwiesen. Das ist ein Wunder, dass wir jetzt ein Land mit über 80 Millionen Einwohnern sein dürfen und ja, wieder vereinigt sind. So. Dazu gehört jetzt ja noch ein weiteres Ding, an das wir uns erinnern dürfen, wofür wir dankbar sein dürfen. Wir leben nächstes Jahr seit 80 Jahren in Frieden. Ich habe das ja schon mal gesagt, vor ein paar Jahren, ich habe das mal ausgerechnet, seit 1807 war Deutschland in 7 Kriege verwickelt. Also Erster, Zweiter Weltkrieg, Deutsch-Französischer Krieg und so weiter. Und die längste Friedensperiode, die Deutschland jemals hatte, waren 43 Jahre. Nämlich zwischen dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 und dann dem Ersten Weltkrieg. Waren 43 Jahre. Zwischen allen anderen Kriegen waren kürzere Perioden. Dass wir jetzt seit 80 Jahren Frieden haben, ist ein Grund zur Dankbarkeit und das ist nicht selbstverständlich. Die jüngeren Leute unter uns können sich das ja nicht vorstellen. Es war ja der große Schock. Krieg, Ukraine, Russland ist trotzdem immer noch weit weg. Ich komme noch aus der Zeit, ich komme ja von der Nordsee, wo regelmäßig die Düsenjets geflogen sind mit Überschall und es dauernd geknallt hat, weil die da oben, weil die halt ihre Übungen gemacht haben. Ja, wir hatten regelmäßig diese Sirenen. Jeden Samstag um 12 ging die Sirene. Und das war nicht eine Feuerwehrsirene, sondern das war eine Sirene, wenn ein Krieg ausbricht. So, können sich die Leute nicht mehr vorstellen. Wir leben seit 80 Jahren in Frieden. Das ist ein Grund zur Dankbarkeit, in diesem vereinigten Deutschland leben zu dürfen. Noch ein Grund zur Dankbarkeit. Wir haben hier immer noch Meinungs- und Religionsfreiheit. Ich darf sagen, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist. Ich könnte sagen, ich bin mit dieser Regierung hier unzufrieden. Würde nichts passieren. Ich halte diese Meinungs- und Religionsfreiheit zwar für bedroht. Wir haben Tendenzen in unserem Land, wo ich eine Bedrohung sehe. Aber rein juristisch ist es jetzt immer noch so, dass wir in dieser Freiheit leben. Und dafür müssen wir dankbar sein. Noch nie wurden so viele Christen für ihren Glauben verfolgt und umgebracht wie jetzt. Nicht in Deutschland. Aber in Afrika, in Asien, ja, es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo so viele Christen für ihren Glauben getötet wurden. Wir kriegen das nicht mit, weil das die Medien nicht besonders interessiert. Aber wer eben mal sich so eine Zeitschrift von Open Doors durchliest, mit dem Weltverfolgungsindex und so weiter, das soll uns ja daran erinnern, es gibt Christen, die leben nicht in dieser Freiheit wie wir. Und warum mache ich das? Warum erzähle ich das jetzt überhaupt? Weil wenn wir über Dankbarkeit reden, dann sind wir meistens dankbar. Ja, danke Gott, dass jetzt so ein gutes Wetter ist und dass ich den Parkplatz gefunden habe und so weiter und mal auch schwierige Sachen. Aber die grundlegende Sache, wie wir hier leben dürfen, da müssen wir dankbar für sein. Frieden in einem wiedervereinigten Deutschland. Und wofür wir auch dankbar sein müssen und dürfen, ist, wir sind immer noch eins der reichsten Länder der Welt. Ja, auch da verändern sich Dinge irgendwie, aber wir leben immer noch sehr, sehr, sehr viel besser als andere Menschen. Wir waren alle außer uns, als wir die Corona-Pandemie hatten. Aber in Afrika sterben täglich Leute an Malaria. Ja, da ist der Tod durch solche Infektionskrankheiten irgendwie gang und gäbe. Wir leben immer noch in einem reichen Land. Und damit komme ich jetzt zu dem zweiten Fest, nämlich dem Erntedankfest. Das Erntedankfest ist ja dafür da, es soll uns daran erinnern, dass es nicht allein in der Hand des Menschen liegt, über ausreichend Nahrung zu verfügen. Und in Amerika feiert man ja das sogenannte Thanksgiving, im November immer. Und das ist entstanden aus dem europäischen Erntedankfest, das die sogenannten Pilgerväter, also eine von den ersten Leuten, das gläubige Christen waren, die nach Amerika auch gekommen sind, 1621. Die haben Erntedankfest gefeiert. Daraus wurde das Thanksgiving-Fest. Und in Amerika ist es noch viel, viel stärker ein Dankfest für alles Gute und allen Erfolg, den man hat im Leben. Also bei uns ist ja Erntedank eben für die Nahrung und eben, dass wir genug zu essen haben. Aber Thanksgiving in Amerika ist ganz allgemein für alles, was Gutes passiert. Und das ist eigentlich auch eine total coole Sache. Und es ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern, dass das alles nicht selbstverständlich ist und dass es ein Segen Gottes ist, in dem wir hier leben dürfen. Und die Predigt ist einfach dazu da, dass wir nochmal wirklich so an die Grundlagen gehen. Dass wir wirklich für die Grundlagen unseres Lebens dankbar sind. Und warum bringen Eltern ihren Kindern Danksagung bei? Weil das in der Natur des Menschen nicht unbedingt sofort drin ist. Deswegen muss man beibringen. Was sagt man dann? Danke. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte noch eine Uroma, als ich so 8, 9 oder so war, die hat noch verlangt, ich sollte einen Diener machen. Versteht ihr so? Wenn wir nicht dankbar sind für Sachen, die uns geschenkt wurden, dann ist das eigentlich einfach nur unhöflich sein. Nicht dankbar sein für etwas, was ein Gutes erwiesen wurde, ist Unhöflichkeit. Und jetzt haben wir das als Erwachsene ja alle gelernt, den Diener nicht, aber uns irgendwie zu bedanken bei Menschen, wenn wir was bekommen haben. Aber es geht einfach darum, dass wir auch nochmal neu durch diese beiden Feste uns daran erinnern, dass es wichtig ist, Gott für die Grundlagen unseres Lebens einfach dankbar zu sein. Kennst du dieses Gefühl, wenn du jemandem was Gutes tust und da kommt kein Dank zurück? Hinterlässt so einen Beigeschmack irgendwie, ne? Jesus kennt das auch und er hat das mal angesprochen. In Lukas 17, Vers 16 bis 18, da hat er 10 Aussätzige geheilt und einer kommt zurück und er fiel vor Jesus nieder und dankte ihm. Dieser Mann war ein Samaritaner. Jesus fragte, sind nicht 10 Menschen geheilt worden? Wo sind die anderen 9? Kehrt nur dieser Fremde zurück, um Gott die Ehre zu geben? Das hat er gemerkt. Und deswegen ist es wichtig, sich auch nochmal daran zu erinnern, wenn man sagt, ja, ich bin dankbar. Es gibt ja auch manchmal Menschen, die gar nicht an Gott glauben. Die sagen auch, ach, ne, wie geht's? Oh, man kann ja dankbar sein. Ne? Aber in der Regel ist man doch immer dankbar jemandem. Allgemein dankbar zu sein, eigentlich ist man bedankt sich bei jemandem. Ja, oder man kann sich sogar bei seinem Land bedanken, aber selbst dann sind es dann Menschen. Man ist immer dankbar gegenüber jemandem. Und hier sagt Jesus, wenn wir Gott danken, dann geben wir ihm die Ehre. Und Gott gebührt alle Ehre. Das heißt, ihm gebührt auch die Ehre und der Dank dafür, dass wir hier in Frieden und Freiheit, in Wohlstand, wieder vereinigt unser Christsein leben dürfen. Amen. Gott gehört der Dank, weil er der Geber aller guten Gaben ist. Und Dankbarkeit ist ein Zeichen von Demut. Ich bin ein Empfänger. Nicht ich habe was gemacht oder geleistet oder getan, sondern ich bin beschenkt worden. Ich kann mich nicht keiner Sache rühmen irgendwie. Ich bin beschenkt worden. Das heißt, wenn du Dankbarkeit ausdrückst, sagst du, das ist ja nicht von mir für jemanden, sondern ich habe was bekommen. Ich demütige mich im Grunde genommen, weil ich Empfänger bin. Und jemand sagte mal, Undankbarkeit ist ein Merkmal des gefallenen Menschen. Also der ohne Gott lebt. Und deswegen sind wir von Natur aus eher undankbar, sind kritisch, negativ und nehmen eben die Dinge für selbstverständlich. Neulich waren mein Bruder und seine Frau Kurzurlaub irgendwie und mein 16-jähriger Neffe bekam so einen Zettel. Also er war jetzt ein paar Tage alleine zu Hause, auf was er dann alles zu achten hätte. Von Müll rausbringen bis Fenster zu und was weiß ich. Hähne abdrehen, ich weiß es nicht. Und dann hat er sich die Liste durchgelesen und ist dann zu seiner Mutter hingegangen. Mama, auf was du alles achten musst. Ne? Das sind halt diese Selbstverständlichkeiten. Und so ist der Mensch. Und deswegen müssen wir zur Dankbarkeit erzogen werden. Und das Coole ist halt, wenn wir zu Gott kommen, also Christen werden, dann bedeutet das ja, dass Gottes Geist in uns kommt. Christsein bedeutet ja nicht, ich bin als Baby getauft und dann konfirmiert worden, irgendwie so religiöse Rituale mitgemacht, sondern Christsein bedeutet, ich bekehre mich von meinen Sünden, für die Jesus gestorben ist, und aufgrund dessen kommt der Geist Gottes in mich und ich werde von Neuem geboren. Und Dankbarkeit ist meistens das erste Zeichen, dass man wirklich von Neuem geboren ist. Und zwar für Dinge, die man sonst für selbstverständlich genommen hat, bis hin für Dinge, die man vorher sogar abgelehnt hat. Ich empfehle euch mal sehr, der Evangeliumsrundfunk, also ERF, der bringt regelmäßig so Videos raus, wo Menschen erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Und da war ein Kollege von mir, auch ein BFP-Pastor, der war früher Punker und war regelmäßig in Schlägereien verwickelt und solche Sachen. Und er hat Menschen gehasst. Und durch verschiedene Lebensumstände, wie Gott das dann so macht, hat er sich dann in einem Gottesdienst bekehrt. Und er meint, er war es früher immer so, wenn er Straßenbahn gefahren ist in Hamburg, dass er dann da gesessen hat und er hat die Menschen gehasst, die er da in der Straßenbahn gesehen hat. Und dann kommt er von dieser Veranstaltung, ist von Neuem geboren, sitzt in der Straßenbahn und denkt so, Mensch, wie Gott die Menschen alle so schön gemacht hat. Schieß als Punker. Und das drückt diese Wiederherstellung zum Schöpfer aus, der alles geschenkt hat. Ich weiß noch, wie ich auch neu bekehrt war und dann in der Mensa saß und das erste Mal in meinem Leben ein Dankgebet gesprochen habe für das Essen, das mir da präsentiert wurde. Und über Mensa-Essen gibt es ja auch oft viel zu schimpfen. Ja, also die Currywurst-Pommes, die war super. Aber ansonsten war das immer so halt so ein Mensa-Essen irgendwie. Ja, ne? Auf jeden Fall, dann sitzt man dann auf einmal, dankt man für das Essen. Das wirkt dann Gott in einem. Sei dankbar für das, was du zu essen bekommst. Und Dankbarkeit ist eben etwas Göttliches und es bringt uns Gott nahe. Da gehen wir wieder auf die nächste Folie, auf den Ausgangsvers. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Das bedeutet, man kommt mit Gottes Kraft, mit seinem Frieden, mit seiner Güte, mit seinem Segen in Berührung. Und warum ist das so? Weil in dem Moment, wo wir anfangen zu danken, erinnern wir uns an das, was Gott für uns getan hat, auch die grundlegenden Sachen. Und das zieht uns hin zu ihm. Wenn du eine Liste machen würdest, jetzt kommt eine Anregung spontan hier, sagen wir mal, du bist verheiratet, ja, und du würdest dich heute Nachmittag hinsetzen und dir mal aufschreiben, wofür du alles dankbar bist für deinen Ehepartner. Das wird natürlich eine riesenlange Liste werden. Was würde dann passieren? Wenn du die Liste fertig geschrieben hast, würdest du positiver denken über deinen Ehepartner und du würdest dich irgendwie zu ihm hingezogen fühlen. Ist doch so, oder? Und genauso ist es, wenn du Gott dankst, wirst du dich zu ihm hingezogen fühlen. Es bewirkt Liebe zu Gott. Und wir fühlen uns ja oft nicht nach Beten und geistlich sein und so weiter oder danken, aber wenn du dich entscheidest, ich werde mich jetzt zu Beginn meiner Gebetszeit hinsetzen und ich werde jetzt mal Gott danken für alles, was mir einfällt, von diesmal angefangen 80 Jahre Frieden über Wiedervereinigung zur Religions-, Meinungsfreiheit, Wohlstand, all diese Dinge, dann wirst du merken, wie dein Unlust, deine Sorgen, deine Wut, deine Ängste, deine Zweifel, deine Gleichgültigkeit, deine Müdigkeit werden weggehen. Weil es geht ja darum, wer Dank sagt, der bahnt sich einen Weg. Du bahnst dir dann einen Weg in Gottes Gegenwart. Und Gott wendet sich dir zu. Ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Du kommst dann mit dem Frieden Gottes und seiner Gegenwart in Berührung. Und deswegen sagt dir jemand mal so zurecht, wenn du jeden Tag dir eine Zeit der Danksagung nimmst, dann ist das wie ein Antidepressivum. Weil wenn du mit Depressionen zu tun hast, dann sind das ja negative, ungute, traurige, sorgenvolle Gedanken. Aber wenn du anfängst, Gott zu danken, kommen ja automatisch die ganze Zeit positive Sachen rein. Ja? Wir wissen jetzt, es gibt unterschiedliche Arten von Depressionen und ich sage nicht einfach nur, dass du einfach mal das hier machst, was ich dir sage und dann ist zack das weg. Aber es kann zum Beispiel auch vorbeugend sein. Wir alle können in Lebenssituationen kommen, die uns runterziehen und dann ist Danksagung wie ein Antidepressivum. Und das ist auch der Grund, weshalb wir unseren Gottesdienst immer mit Lobpreis beginnen, weil da Danksagung drin ist. Erstmal gut draufkommen. Und deswegen rate ich dir, ich hoffe, du hast eine regelmäßige Gebetszeit mit Gott, dass am Anfang eine Zeit der Danksagung steht. Damit fängt eine gute Zeit im Gebet an. Und ich mache das jetzt seit ungefähr 30 Jahren, dass ich seit 30 Jahren Gott zu Beginn meiner Gebetszeit erstmal danke. Und es bringt mir immer was. Ich würde sagen, in 9 von 10 Fällen gehe ich erbaut raus. Und weil Gott sagt, und manchmal, Gott sagt ja, mit dem Beten habt ihr ja so eure Schwierigkeiten, deswegen sagt er, gebe ich euch sogar noch das Zungengebet, das Zungenreden. Wenn du in 9 Sprachen betest, sagt die Bibel, dankst du automatisch. Ich habe das ja schon mal erzählt, dass wir einen Alpha-Kurs hatten und am Alpha-Tag war auch eine Frau aus dem Iran da, eine Perserin, und ich habe dann vorgemacht, wie Zungenreden geht, habe dann so Gebete, irgend sowas. Es war damals eine andere Zungenrede, auf jeden Fall sagt sie, du hast da immer so arabische Wörter gesagt und da kam immer Danke drin vor. Also eine Live-Bestätigung für das, was in der Bibel steht. Deswegen bete auch viel in Zungen. Du dankst dann und dann bahnst du dir einen Weg zu Gott und Gott lässt dich dein Heil wieder neu spüren. Wir können also schon mal so weit festhalten, wer dankt, ist klar im Vorteil, weil er dadurch Gott nahe kommt. Und deswegen beschließe, das musst du beschließen, es kommt nicht über dich, beschließe dadurch deine Erlösung zu leben, dass du Gott immer dankst. Und es geht ja noch weiter, Danksagung ist so gut, wir haben ja 1000 Gründe, die Motivation. Danken fokussiert dann nämlich deine Gedanken immer auf das Positive, Gute und Göttliche. Also du kannst jetzt das berühmte halbe Glas Wasser hier mal kurz ein bisschen abtrinken. Der gefallene Mensch sagt, Mensch, wieder schon halb leer. Aber der dankbare Mensch sagt, Mensch, noch halb voll. Danksagung führt dich automatisch in die positive Sicht rein. Und bezüglich anderer Menschen wirst du durch Danksagung immer merken, deswegen das Beispiel mit dem Ehepartner, er oder sie hat ja auch gute Seiten. Mensch, da war doch was. Und bezüglich deiner eigenen Lebenssituation bewirkt Danksagung, dass du dir denkst, Mensch, so schlecht ist mein Leben ja gar nicht. Ich habe ja noch 2 Hände. Ich habe ja noch 2 Füße, ich kann ja gucken, ich kann ja reden, ich kann ja hören, ich kann ja denken. Ich bin gesund, zum Beispiel. Und es macht dir immer deutlich, im Schlechten gibt es noch was Gutes. Ich sprach jetzt vorgestern mit einem Freund, den kannte ich seit der Grundschule. Und den habe ich seit 1996 nicht mehr gesehen. Er kam aus dem gleichen Dorf und dann haben wir 2 Stunden telefoniert und natürlich kamen wir dann ja auch auf meinen Glauben und so. Und er dann so, das hat mich natürlich sehr glücklich gemacht, ja, so ein Arbeitskollege, er ist Lehrer, mein Arbeitskollege, der ist auch, geht auch in so eine Freikirche. War ich auch schon mal mit, ziemlich großes Gebäude in Kassel irgendwie. Und dann meint er so, also was ich ja bei euch gut finde ist, also uns gläubigen, strenggläubigen Christen, dass ihr seht ja immer so die guten Sachen in den Dingen. Also da hatte der zum Beispiel sein Freund da eben so ein Gartenfest gemacht und das Wetter war nicht besonders. Und dann meinte er, und dann hat er dann erstmal so ein Dankgebet gemacht vor dem Essen und hat Gott für das Wetter gedankt. Dachte ich, das ist jetzt erstaunlich, darin noch was Gutes zu sehen, verstehst du? Aber er fand das gut. Dankbare Menschen sind positive Menschen Und das ist ihm aufgefallen. Und man muss einfach sich angewöhnen, das auch spontan, nicht nur vor einer Gebetszeit irgendwie zu machen, immer spontan zu danken für das, was da ist oder noch da ist. Danke Gott, ich habe nur das halbe Glas ausgekippt. Für Ehemänner, danke Gott, ich habe nur die Hälfte beim Einkauf vergessen, was meine Frau mir aufgetragen hatte. Und selbst wenn dir was passiert, ne, ich habe jetzt aufgezählt, ich habe zwei Arme, zwei Beine, zwei Augen, sonst was. Selbst, ich sag mal ganz ehrlich so, selbst wenn du einen Arm verlieren würdest durch einen Umstand, kannst du Gott danken, dass du immer noch einen hast. Versteht ihr? Und sich das anzugewöhnen. Und da empfehle ich jetzt noch als ein obendrauf dieses Buch hier. Das heißt, Ich bin bei dir von Sarah Young. Darf ich mal lesen? Fragen, wer hat das schon mal gelesen? Mal kurz Hände hoch. Ah, das sind einige. Da seid ihr ja schon gut erzogen. Das ist halt für jeden Tag so eine kurze Botschaft, prophetische Botschaften, die sie von Gott empfangen hat, die aber alle biblisch sind, also ist alles korrekt und gut. Und das lese ich jetzt schon seit einem Jahr irgendwie und man kann das, ich lese das jeden Morgen an dem Ort, wo es halt. Und die legt ganz viel Wert darauf, dass man Gott jeden Tag dankt. Und da lese ich euch eins mal vor, vom 7. Januar. Es ist unmöglich, also sagt Gott zu dir, es ist unmöglich, mich zu sehr zu loben oder mir zu viel zu danken. Wie schon geschrieben steht, ich bin doch der heilige Gott, mein Volk Israel lobt mich mit seinen Liedern. Manchmal ist deine Anbetung eine spontane, überfließende Freude und eine Reaktion auf faszinierende Schönheit oder einen reichen Segen. Danke Gott für diesen Sonnenuntergang. An anderen Tagen ist dein Lobpreis beherrschter und maßvoller, ein Akt deines Willens. Ich wohne in beiden Formen, mit denen du mich lobst. Also das Spontane, weil was Gutes passiert ist, und diese Entscheidung. Dankbarkeit ist ein weiterer wichtiger Weg, auf dem du mir näher kommen kannst. In einem dankbaren Herzen ist viel Raum für mich. Wenn du mir für die vielen Freuden, die ich dir schenke, dankst, bestätigst du damit, dass ich Gott bin, von dem aller Segen ausgeht. Wenn dir Gegenwind entgegenkommt und du mir trotzdem dankst, ist dein Vertrauen in meine Souveränität ein Vorbild in der unsichtbaren Welt. Fülle die freien Augenblicke deines Lebens mit Lobpreis und Dank. Diese Übung wird dir helfen, eng in meiner Gegenwart zu leben. Ist ja im Grunde genommen das, was da im Vers drin steht. Ne? Ich empfehle euch, das solltet ihr haben, weil es erzieht dich auf eine sehr, sehr gute Art zur Dankbarkeit. Und jetzt gibt es ja, also manchmal scheint einem wirklich nichts einzufallen. Alles läuft schlecht. Aber es gibt für uns Christen immer einen Grund, für den wir dankbar sein können. Nicht nur, dass wir hier in Deutschland leben, sondern es gibt ja auch Länder, in denen Krieg ist. Aber es gibt immer den Grund, dass wir Jesus dankbar sein können, dass er für uns am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Amen. Und deswegen möchten wir jetzt das Abendmahl nehmen. Dazu darf Heidi schon mal kommen und das Lobpreisteam darf schon mal auf die Bühne kommen. Und ich möchte einfach uns daran erinnern, dass Jesus freiwillig für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist. Er hat es nicht aus Zwang gemacht, sondern aus Liebe zu dir. Und er ist einen der schrecklichsten Tode gestorben, die es damals in der Antike gab, wo sogar die Römer irgendwann gesagt haben, das schaffen wir ab, das ist einfach zu grausam, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Und das war aber notwendig, weil er für unsere Sünden gestorben ist. Für die Sünden, die du in Gedanken verbrichst sozusagen und die du tatsächlich tust. Das, was du unterlässt, es ist alles damit abgegolten. Jesus hat alles am Kreuz für dich getragen. Und wenn du daran glaubst, kannst du einfach nur dankbar sein, dass selbst für die unerkannten Sünden in deinem Leben du Vergebung hast von ihm. Und er hat damit einen Bund geschlossen, diesen neuen Bund, der besser ist als der alte Bund, wo es nämlich sehr wohl auf deine Leistung ankam. Und hier im Neuen Bund heißt es, ich habe alles für dich geleistet. Und es soll dich daran erinnern, Jesus hat damals mit seinen Jüngern das Abendmahl genommen und er ist jetzt hier durch seinen Heiligen Geist und er sagt, und ich werde es wieder mit euch nehmen, wenn ihr im Himmelreich sein werdet. Es ist ein so tiefgehende Symbolik, das Brot, das gebrochen wird, das Blut, das vergossen wurde, das ausgedrückt wird durch den Wein bzw. den Saft, diese rote Farbe. Und ich lese jetzt mal vor, was der Apostel Paulus sagt im 1. Korintherbrief. Da sagt er, das Folgende hat der Herr selbst gesagt und ich gebe es euch so weiter, wie ich es empfangen habe. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus der Herr ein Laib Brot und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Weinkelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und in diesem Bewusstsein lade ich dich ein, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, dich bekehrt hast zu Jesus Christus, dann wollen wir gemeinsam mit dir hier das Mahl einnehmen. Ansonsten kannst du es auch gerne an dir vorüberziehen lassen. Und ich möchte gerne noch dafür beten und dann geben die Geschwister das durch die Reihen. Jesus, wir danken dir jetzt dafür, dass dieser eine Grund immer da ist, nämlich dass du für uns gestorben bist und uns erlöst hast. Und ich segne diesen Brot, ich segne dieses Wein und es soll uns geistlich stärken, weil es uns daran erinnert, was du für uns getan hast. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist mit deinem Frieden und uns, Jesus, nochmal ganz neu groß machst in unseren Herzen. Jesus, du bist wirklich da, du bist auferstanden. Halleluja. Die Predigt trägt ja den Titel Mehr als 1000 Gründe. Man könnte auch sagen 10.000 Gründe. Und deswegen werden wir jetzt dieses Lied singen. Ja, ich lade euch ein, wenn ihr noch persönliches Gebet haben möchtet, dann haben wir hier zwei Geschwister, die sich für euch aufstellen jetzt und für euch beten möchten. Ansonsten seid ihr eingeladen, unten eben wie gesagt an Welcome to Church oder am Picknick teilzunehmen. Und ja, dann wünsche ich euch ansonsten einen gesegneten Sonntag, falls wir uns nicht mehr sehen. Und dann hoffentlich bis nächsten Sonntag. Bis dann. Tschüss.